ziehen. Einen Schlussstrich ziehen. Einen Schlussstrich ziehen. Ja, es ist besser, hinter allem, was vorher gewesen ist, einen Schlussstrich ziehen. Sich selbst loszuschneiden aus dem selbstgesponnenen Netz und dafür lieber Bestandteil des anderen höheren Netzes zu werden, um damit einen gewissen Grad der Freiheit in der Gefangenschaft zu erlangen. Ich meine, es muss doch möglich sein, als essentieller Teil eines Gefängnisses sich dessen System bewusst zu machen und dadurch absolute Freiheit, die Freiheit des für sich bestehenden Systems. Oder Gefängnisses. Oder was immer zu erlangen. Nicht im Netz, sondern das Netz zu sein. Nichts zu hinterfragen, sondern zu wissen. Nicht zu versuchen, nicht zu versuchen, selber Anstöße zu geben, sondern Anstöße zu empfangen und als wirkendes Teil unter Teilen diese Anstöße weiterzugeben, das wird es sein. Von jetzt an werde ich mich darauf beschränken, zu registrieren statt zu deuten, getreulich alle Anstöße aufzuzeichnen wie ein Seismograph, ehe ich genötigt bin, sie weiterzugeben. Gegen das Geländer des Ponte del Vin gelehnt beobachte ich das Hereinschwappen der Wellen vom breiten Canale di San Marco. Wind war aufgekommen. Die Wellen trugen zarte Schaumkronen. Laternen scheuerten quietschend an den Masten. Manchmal knatterte eine zerfetzte, ausgeblichene Markise. Öde und verlassen dehnte sich die Riva. Nur weiter vorn am Molo die langsamen Farbkleckse einiger Müßiggänger. Jemand schleppte lustlos eine Bassgeige an mir vorüber. Eine Gruppe dunkelgekleideter löste sich aus dem Halbschatten unter den Arkaden des Dogenpalastes, stieg über die Treppe des Ponte del Palia, kam näher. Grauer Sprechgesang ertönte. Männer in schwarzen Kutten und mit hohen Mützen, krausbärtig, einer trug auf einer Stange eine Fahne vor sich her. Es hätten Mönche, armenische Mönche, aber ebenso Gaukler sein können. Welche Überraschung! Ich hätte nicht erwartet, dir schon hier zu begegnen. Ich brauchte eine geraume Weile, ehe ich begriff, dass dieser Ausruf mir gegolten hatte. Als ich mich umwandte, sah ich eben noch, wie einer der Schwarzgekleideten auf die übrigen einredete, die ihren Singsang unterbrochen hatten. Auf einem Krückstock gestützt humpelte er auf mich zu. Nein, ist das eine Freude! Ich wusste bereits, dass du seit einigen Tagen in der Stadt bist, aber dass ich dich heute schon treffe? Nein, so eine Überraschung! Worauf er mich in seine Arme schloss und mich fest an sich drückte. Noch bevor ich auch nur ein Wort herausbrachte. Ein seltsam fremder Geruch nach Leder, Schweiß und frisch gewaschenen Leinen ging von ihm aus. Aber ich kenne sie nicht. Ich meine, ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen. Ich bemühte mich, meine Verlegenheit zu überspielen, davon überzeugt, dass es sich um einen Irrtum, um eine Verwechslung handeln müsste. Die Prozession der Schwarzgekleideten war in der Zwischenzeit weitergezogen. Die geschweiften Enden der Fahne flatterten wie Frackschöße im Wind. Der monotone Choral, den sie wieder aufgenommen hatten, wurde mit zunehmender Entfernung leiser, verebbte in Richtung San Biagio. »Aber wohnst du denn nicht im Hause von Signora Gorelli?« fragte der Alte erstaunt und blinzelte in das milchige Licht der verschleierten Sonne hinter meinem Rücken. »Ich gebe zu, ich habe eine Nacht vor einem Haus auf der Giudecca verbracht, welches dem Türschild nach einem gewissen Augo... Aber sollten Sie vielleicht Signora Gorelli sein?« »Nein, nein, ich bin nicht Aurelio Agorelli«, versicherte er eilig. »Nenne mich Ascidele, so wie alle anderen hier.« »Verzeihen Sie vielmals, von wo kennen wir uns?« »Ich, für meinen Teil, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, Ihnen.« »Du fragst, junger Freund, du fragst und fragst.« »Es ist nicht gut, nach etwas zu fragen, das unter dem Schwall der Worte so leicht verschüttet wird. Du musst dir angewöhnen, die Antworten auf gewisse Fragen bei dir selbst zu suchen.« »Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Aber komm, setzen wir uns. Dort drüben auf dem Steg, siehst du die Kisten? Dort werden wir uns setzen, falls du nichts dagegen hast.« Er hakte seinen Arm unter den meinen und führte mich mit sanftem Druck zu einem der Landestege, wo eine Reihe verteuter Gondeln im unruhigen Wasser schlingerte. Dunkelgrüne Persenige flusterten im böigen Wind, die metallenen Ösen steuerten an den verwitterten Leinen. Möwen zogen kreischend Kurven. Hart über der Gischt. San Giorgio lagerte wie ein verwachsener Scherenschnitt uns gegenüber, auf der anderen Seite des Bassins. Ich glaube, wenn ich es nun recht bedenke, das war das erste Mal, dass ich mich selbst fallen gelassen habe. Plötzlich genoss ich es, dieses Gespaltensein in Akteur und Zuschauer. Ich zog mich von mir selbst zurück und während ich den einen Teil meines Ichs dem Fortgang der Handlungen überließ, stets darauf bedacht, nur ja nichts zu unternehmen, was der weiteren Entwicklung des Geschehens hinderlich werden könnte, zog sich der andere auf den ironisch überhöhten Standpunkt des unbeteiligten Zusehers zurück. Mehr noch, ich befürchtete sogar, den Alten ungewollt irgendwelche Anhaltspunkte zu liefern, aus denen er hätte schließen können, dass ich nicht der war, für den er mich hielt. »Du stellst Fragen, mein Freund, nichts als Fragen. Fragen bedürfen jedoch der Worte. Und was glaubst du, bekommst du als Antwort? Worte? Worte, nichts als Worte. Was würde dir das schon nützen? Wäre dir damit am Ende geholfen? Worte«, sagte er nach einer kurzen Pause, während er nachdenklich dem Flug der Möwen über dem Kanal zusah. »Worte. Sind sie denn etwas anderes als Gefängnisgitter? Sie ermöglichen uns zwar nach draußen zu blicken, unsere Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die sich außerhalb befinden, sie zu betrachten oder zu bewundern, wenn du so willst. Aber nie und nimmer erlauben sie uns, zu den Dingen selbst zu gelangen. So sehr wir auch an diesen Gittern rütteln, dagegen anrennen, uns daran die Köpfe blutig schlagen, so wenig werden wir jemals nach draußen gelangen. Die Worte, sie sind unverrückbare Hindernisse zwischen uns und den Dingen. Sobald wir aber...« Und dabei drückte er mit unvermuteter Heftigkeit meinen Arm. Sobald wir jedoch darin übereinkommen, auf die Benennung der Dinge zu verzichten und damit auch auf unser begriffliches Denken, sobald können wir uns ihnen so weit wie möglich nähern. Und wieder hielt er ein, als wolle er mir Gelegenheit geben, das, was er bisher gesagt hatte, aufzunehmen, zu überdenken. Ich wagte nicht, seinen Monolog mit irgendwelchen Bemerkungen zu unterbrechen. Stumm. Stumm saß ich neben ihm und beobachtete ihn verstohlen aus den Augenwinkeln, während er aufrecht auf seinen knorrigen Stock gestützt, den er vor sich auf den Boden gestemmt hielt, auf die Lagune hinausblickte. Sein Gesicht wirkte hager, knochig, abgezehrt von lange erlittenen Wirrsalen. Die Haut war dort, wo sie nicht von dem krausen weißgrauen Vollbart bedeckt war, faltig, gedunkelt, verbrannt unter einer südlichen Sonne. Ich schwankte zwischen Ablehnung und tiefer Hingezogenheit, während ich ihn so betrachtete. Woher kannte er mich? War ich ihm schon einmal begegnet? Ich überlegte, wie leicht es möglich sein konnte in dieser Zeit der Verwandlung und des Übergangs. Konnte er der Gaukler aus Prag sein, den ich vor wenigen Tagen im Zug kennengelernt hatte? Er hätte auch der Harlekin vom Campo Formosa sein können. Oder der schaurig lachende Pulcinella auf der Mauer am Rio della Madonna dell'Orto. War er vielleicht der Mönch von San Michele? Der Fischer vielleicht, der in dem Kahn am Ufer des Kanals von Mazzorbo auf irgendetwas gewartet hatte? Oder war der Alte etwa jene Bauta, die ich gestern auf der Überfahrt zu Giudecca begegnet war? Jetzt. Während ich neben ihm auf dem Steg saß, erinnerte er mich jedenfalls in seiner schwarzen Kutte und mit seinem hohen, krempenlosen Zylinder an einen der armenischen Mönche, die auf der Insel San Lazzaro ein Kloster betreiben. Doch nichts ist sicher in diesem Venedig des Karnevals, wo das eine sich, ehe man sich versieht, im anderen auflöst, wo alles ineinander fließt, wo Träume in Wachsein übergehen und umgekehrt. Wachsein überall und jederzeit traumhafte Formen annimmt. Wer, überlegte ich, wer konnte mir garantieren, dass der alte Armenier nicht Aurelie selbst war? Hätte dies nicht sein sonderbares Wissen darum erklärt, dass ich die vergangene Nacht in dem alten Haus auf der Giudecca zugebracht hatte? Der Alte schien keinen Einwurf zu erwarten, denn unversehens fuhr er fort. Ja, mehr noch. Ja, mehr noch. Du würdest sehen, mein Sohn, dass wir uns in diesem Fall den Dingen nicht nur nähern, sondern letzten Endes diese selbst sind. Haben wir aber erst einmal diesen Zustand erreicht, so wäre es uns ein leichtes, ohne körperliches Zutun, also allein mit der Macht unserer Gedanken, aus dem Fundus des Unendlichen zu schöpfen, Material zu entnehmen, um damit etwas zu schaffen, dessen reale Existenz anzuerkennen niemand umhin könnte. Du glaubst mir nicht? Ich merke doch in deinem Gesicht, dass du mir nicht glaubst. Wie kann ich etwas glauben, das ich nicht verstehe? Erwiderte ich. Alles Verstehen ist so unverständlich, dass nichts so falsch verstanden werden kann, dass es tatsächlich falsch wäre. Verstehst du das? Nein, sagte ich betont abweisend. Das kryptische Gerede des Alten stimmte mich allmählich verdrießlich. Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Dabei würde ich mich schon mit der Antwort auf eine einzige Frage zufrieden geben. Und die wäre? Der Armenier betrachtete mich gütig, beinahe mitleidig, wie es mir schien. Von woher kennen Sie mich und wieso konnten Sie wissen, mich hier in Venedig zu treffen? Du wiederholst doch nur die Frage von vorhin. Und Sie sind bis jetzt dieser Frage ausgewichen, beharrte ich gereizt. Nein, ich bin ja nicht ausgewichen. Ich versuche die ganze Zeit über dir eine Antwort auf deine Frage zu geben. Besser gesagt, dich darauf hinzuführen, diese Antwort bei dir selbst zu suchen. Denn einzig und allein du bist imstande, sie zu geben. Sie werden doch nicht behaupten, ich wäre die Ursache, dass wir einander begegnen mussten. Nein, das habe ich nicht. Wie könnte ich so vermessen sein, in dir die Ursache zu sehen? Nein, du bist nur der Anstoß dazu. Ein Anstoß unter vielen Anstößen, sonst nichts. Niemals kannst du die Ursache sein. Na schön, dann einigen wir uns eben auf Anstoß. Also weshalb bin ich der Anstoß, dass wir uns hier begegnet sind? Ursache und Wirkung. Immer nur Ursache und Wirkung. Ich höre von dir nichts anderes. Wenn man dir so zuhört, so könnte man meinen, dein Denken sei nichts anderes als eine Linie von A nach B, sonst nichts, aus, Schluss. Wann wirst du endlich dieses Jonglieren mit Worten, mit leeren Begriffen lassen? Und trotzdem sage ich dir, du bist in deinen Träumen weiter, als du es für möglich hältst.
In meinen Träumen?
Was hat es mit meinen Träumen zu tun? Fragte ich erstaunt. Oh, sehr viel. Viel mehr, als du im Wachsein derzeit noch begreifen kannst. Träumen ist Denken ohne Begriffe. Das heißt, als die Dinge selbst zu handeln, statt als ihr Gegenüber. Sie wollen sich doch nicht zu der wahnwitzigen Behauptung hinreißen lassen, dass meine Träume sie veranlasst hätten, sich mit mir hier zu treffen. Ich merkte, wie ich mehr und mehr die Beherrschung zu verlieren drohte. Das zu behaupten wäre eine grobe Verallgemeinerung, mein Sohn. Nicht deine Träume sind es, die mich veranlasst haben, dich hier zu treffen, sondern du selbst bist es gewesen. In deinen Träumen bist du dir nämlich bewusst, dass es letzten Endes keinen Unterschied gibt zwischen dir und mir. Ganz zu unterst sind wir beide eins. Aber was sage ich, nicht nur wir beide. Auch Augurelli, die Pulcinelle, der Harlekin, der Mönch. Kurzum, es gibt da keinen Unterschied. Nun hatte ich also die Bestätigung für meine dumpfen, unklaren Ahnungen, die mich in der letzten Zeit immer häufiger heimgesucht hatten. Ich bin also auf irgendeiner Ebene der Anstoß zu diesen Begegnungen. Alles widerfährt mir, weil ich es schon vorher, aber ohne dass es mir bewusst geworden wäre, inszeniert habe. Je länger ich den Ausführungen des Alten folgte, umso mehr hielten sich diese dunklen, verworrenen Beziehungen auf. Was bisher völlig verschüttet tief unten gelegen war, stieg nun nach oben, kam an die Oberfläche und lagerte im klaren, beruhigenden Licht dieses windigen Februartages. Langsam, ganz allmählich, schlug das anfängliche Grauen, das mich unter dem Eindruck der Reden des Alten erfasst hatte, in Faszination um. Hier, genau hier, an dieser Stelle, kam ich zum ersten Mal auf den Gedanken, dass ich auf dem Wege sein könnte, ein anderer zu werden. Anscheinend blieb auch dem Armenier nicht verborgen, was in mir vorging. Denn wie zur Bestätigung dessen, was er bisher gesagt hatte, begann er damit, meine Behauptungen zu untermauern. Denn, frage ich dich, fuhr Archidede fort, wer kann schon mit völliger Sicherheit ausschließen, dass jene Partikel, die durch ihre Winzigkeit keinen Anspruch mehr auf Körperlichkeit haben, sondern bloß noch Gedanken unserer selbst sind, und doch in Summe unsere Erscheinung ausmachen, nicht auch gleichzeitig, während wir dies denken, ganz woanders sein und wirken können. Daraus folgt aber, dass derjenige, der in Worten denkt, nie und nimmer wird verstehen können, dass jenes Teil, das im Augenblick unzählige andere dazu anregt, in ihm einen ersten Gedanken entstehen zu lassen, gleichzeitig in der Herzmuskulatur eines Kamels wirkt, und das auch nur deshalb, weil eben im selben Moment, in dem er dieses Kamel auf einen Markt in Medina erblickt, weit entfernt von dort im Norden in der Nähe von Izmir, ein ganz bestimmter Ahornbaum gefällt wird. Und hier, genau hier, in diesem Moment, geschah etwas Merkwürdiges. Ich hörte mich selbst sprechen. Ich saß einfach nur da und lauschte. So, als spräche nicht ich, sondern jemand anderer. Etwas in mir rekonstruierte mühsam und tastend den Hergang lange zurückliegender Ereignisse, deren Zeuge es gemeinsam mit Archidede gewesen war. Jetzt aber schien es keiner Beschränkung mehr zu unterliegen.
Zeit. Die Zeit war mit einem Schlag kein linear ablaufender Prozess mehr, mit dessen Hilfe man imstande war, Ereignisse in ihrer Abfolge klar voneinander zu trennen, sondern sie begann zu meandrieren, sich zu verschlingen, ja, sich sogar im Kreis zu bewegen. Vielleicht war die Begegnung mit dem Alten der Beweis, dass es neben der gemeinhin anerkannten Zeit noch eine andere, innere Zeit gab. Keinen Ablauf der Geschehnisse, sondern einen Kreislauf, ein ewiges Ineinanderfließen, etwas, das kein Wahrsein und Werden kennt, in dem Vergänglichkeit und Tod keine Bedeutung haben. Vielleicht leben wir beständig neben einem goldenen Zeitalter einher, ohne je die schmalen Pforten oder Übergänge zu bemerken, die sich nur während der Zeit zwischen den Zeiten öffnen. Während der Lupercalien, wie Archidede sagte, während des Karnevals. Eben habe ich wieder meinen Schlussstrich gezogen. dann aber drohte ich mich in die alten Gleise zurückzufallen. Es geht um denjenigen, der sich auf ein Gespräch mit ihnen einließe, an Antworten auf ganz bestimmte Fragen zu finden. Hatte Aschidere gesagt, als ich ihn fragte, welche Gespräche es denn gewesen seien, in die die Derwische auf dem Friedhof die Leute verwickelten. Nenne mir eine solche Frage, sagte ich. Nun gut, antwortete er, wenn du darauf bestehst. Was ist die Schnecke, das Haus der Sonne? Weißt du vielleicht deine Antwort? Als ich verneinte und gleichzeitig einwandte, dass es darauf wohl keine geben könne, sagte er. Willst du dir tatsächlich anmaßen, beurteilen zu können, ob es auf diese Frage eine Antwort geben kann oder nicht? Du scheinst doch schon weiter zu sein als damals, als wir uns das erste Mal begegneten. Aber du tätest trotzdem gut daran anzuerkennen, dass es etwas völlig Unbekanntes ist, das in dir denkt. Ich bin fest entschlossen, mich zu beschränken, sofern das bedeutet, alle Deduktionen und alle Syllogismen abzustreifen, jene fundamentale Logik hinter mir zu lassen, um nichts zu registrieren als die flackernde, unruhige Dunkelheit des Raumes, das Geräusch des Windes, das Knacken und Bersten des brennenden Holzes im Kamin. Nichts anderes gewahr zu werden als die eigene Gedankenleere und weniger als das, die Konzentration auf das eigene Selbst, das ich nicht kenne, von dem ich jedoch zu akzeptieren bereit bin, dass es anderswo und doch zur selben Zeit auch in mir ist, und von dem ich nichts erkenne als eine kaum wahrnehmbare Konzentration von Helle inmitten der Dunkelheit des Nichts. Einen mikroskopisch kleinen, beinahe dimensionslosen Punkt. Ich weiß nichts über seine Herkunft, seine Substanz, seine Eigenschaften. Ich weiß nichts von ihm. Aber ich weiß, dass ich von ihm nichts wissen kann. So wie ich niemals in der Lage sein werde, jemals von irgendetwas, das ich wahrzunehmen imstande bin, auch nur das geringste Detail zu erfahren. Denn dazu müsste ich mich selbst kennen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Descartes und Newton überwunden zu haben und damit das Studium der Erscheinungen, der Erscheinungen, der Erscheinungen. Eine Reihe, die sich unendlich fortführen ließe, eben weil sie sich unausgesetzt im Kreis bewegt und so zu nichts führen kann als zur Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten. Aber nur der Erscheinungen und nicht der Ursachen. Ein virtueller Punkt ist es, den ich wahrnehme, aber eben wahrnehme im wahrsten Sinne des Wortes und nicht sehe oder fühle. Darum entzieht sich das Licht, das von ihm ausgeht, jeder Beschreibung. Und jede Beschreibung seiner Form oder Farbe hieße ihm Gewalt antun. Es von vornherein festlegen, es als etwas definieren, was es wohl sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Da es ja alles gleichzeitig sein könnte. Planet, Tier, Mineral, Pflanze, Gott oder Mensch. Ein Licht. In dem sowohl Helligkeit ist, als auch Finsternis. Licht, das steil nach oben weist, während man es nach unten führt. Proklus hat es wahrgenommen, Apuleius wird es wahrnehmen und ich nehme es wahr. Von keinem wird man eine genaue Beschreibung erwarten dürfen, denn dieses Licht war bereits einmal Apuleius, wird wieder Proklus sein und ist ich, solange ich es wahrnehme. Wobei es auch dieses Papier sein könnte und diese Feder und diese Tinte, mit denen ich hier schreibe. Aber womöglich kann ich es beschwören und bannen und damit gleichsam nachvollziehbar machen. In Form einer Metapher, eines Symbols, in dem es sich zu manifestieren scheint. In dieses Licht aber der wahre Karfunkel, nicht jener Granat, den der Volksmund als solch bezeichnet. Dann wäre er der eigentliche Ursprung jeglichen Seins. Ein Strahl geht von ihm aus, aufrecht nach oben und trotzdem nach unten zu seiner Quelle. Je länger ich diesen Strahl wahrnehme, von allen Seiten im Kreise, ihn umdenke, umso mehr Bestand bekommt dieses Gebilde, wird kreisförmig und, da ich es so denke, verjüngt sich nach oben und läuft aus zu einer Spitze. Es wird zum Zeiger, zum aufrechten Obelisken, zu einer möglichen Achse, um die sich Planeten drehen. Dabei ist es spiralig gewunden, wodurch das, was vorher war, nachher sein wird und keine Seite zurück und nach vorne zeigt. Weshalb es diejenigen, die waren, sehen werden und die, die sein werden, gesehen haben. Ich schließe für eine Weile die Augen und zähle langsam bis 30, 60 oder 100. Öffne sie wieder. Blicke zögernd in die Richtung, wo ich das Gebilde zuletzt wahrgenommen habe und erkenne zu meiner freudigen Überraschung, dass es noch immer existiert. Von Zeit zu Zeit verlasse ich das Zimmer, irre den Leuchter mit den herabgebrannten Kerzen in der Hand auf dem staubigen und muffigen Flur umher. Dort betrachte ich mich in einem der halb erblindeten Spiegel und tappe durch das Stiegenhaus nach unten in die Halle, wo die Flamme in der Ampel vor des Augurellos Büste unruhig flackert und plagt. Sobald ich jedoch wieder den Salon betrete, richte ich ängstlich und neugierig zugleich meinen Blick auf die bewusste Stelle. Das Etwas aus spiralig gewundenem Licht befindet sich noch immer dort, wo ich es zuletzt wahrgenommen habe, bevor ich den Raum verließ. Ein Teil meines Ichs, verselbstständigt in einer Ecke des Salons. Besser gesagt, ich bin es gleichzeitig, während ich es betrachte oder wie jetzt darüber schreibe. Beinahe bedauere ich es, diese Nacht hier in des Augurellos Haus allein verbringen zu müssen. Zu gerne hätte ich mich davon überzeugt, ob es auch von anderen wahrgenommen würde. Der Prozess setzt sich ohne mein Zutun fort. Die spiralische Achse oder Säule bindet sich unablässig von ihrer Spitze herab. Gleißende Helle wird frei in einem Nebel, der den Kern umhüllen, den ich Karfunkel nennen. Die Strahlen und Bündelungen verlieren aber mit zunehmender Entfernung von dem rotierenden Zeiger ihre Drehbewegungen, ästeln auf, verändern, verknoten sich. Sie werden zu reißenden Flüssen, die endlich im Bereich tiefer Niederungen über ihre Ufer treten, werden zu Milliarden und Abermilliarden Sandkörner, die gierig Wasser aufsaugen, bilden tiefe Tümpel und damit auch halb verhungerte Wildesel und Kamele daraus trinken. Sie werden zu unübersehbaren Sumpfwäldern und Indios, die dort ihre Stelen auf unzulänglichen Lichtungen errichten. Sie werden zu Gebirgen, deren Gipfel sich im Nebel verlieren, und zu Stürmen, die über sie hinwegfegen. Sie werden eine Amöbe, ein alter Mann und ein Glas, welches jener in der Hand hält, oder auch das Gewölbe, in dem er an einem Tisch sitzt. Sie werden ein Götterbild und das Feuer, das es verzehrt, eine Pfeilspitze, Neutronen, eine bronzene Kirchenglocke, ein blickender Kristall, der in einer Druse heranwächst, ein Buch, die Blüte eines Hibiskusstrauches, und doch verdichten sich diese Ströme aus Helligkeit zu einem Gewebe, das die ersten Anzeichen von Organisation zeigt. Vor meinen Augen entsteht, beinahe wage ich mich, diesen Satz zu Papier zu bringen, entsteht ein Wesen, das ich nicht kenne, sich aber doch aus dieser Welt zusammenzusetzen scheint. Ich sitze hier, staune und bringe gerade noch die Konzentration aufzuschreiben, während es langsam, unendlich langsam, gleichsam aus tiefstem Inneren heraus an Gestalt gewinnt. Mein erster Gedanke heute Morgen galt diesem rätselhaften Wesen. Ist es doch bloß eine Chimäre gewesen? Ein Trugbild, welches sich rasch verflüchtigte, kaum dass ich eingeschlafen war? Die Sonne stand schon hoch und zeichnete mit milden, milchigen Strahlen das Muster der Holzlamellen auf das ausgetretene Parkett. Der Salone war ein mildes, honigfarbenes Licht eingetaucht, als ich von meinem Lager aufstand, das ich mir auf dem Fußboden in der Nähe des Kamins aus einigen alten Tischdecken und meinem Wintermantel bereitet hatte. Kaum wagte ich, in die bewusste Ecke zu sehen. Doch meine Sorge erwies sich als unbegründet. Das fluktuierende, pulsierende Gebilde befand sich noch an der Stelle, wo ich es zuletzt, bevor mich der Schlaf übermannte, zurückgelassen hatte. Allerdings scheint es mittlerweile einen gewissen Grad an Unabhängigkeit von meinen Gedanken oder geistigen Wahrnehmungen oder Träumen oder wie auch immer ich es bezeichne, erlangt zu haben. Es wirkt auf eine unsagbare Weise verändert, zumindest nicht mehr so, wie ich es in Erinnerung habe. Aber vielleicht ist das auch der durch die Jalousien hereinsickernden Tageshelle zuzuschreiben. Es scheint dichter geworden zu sein, aber nach wie vor aus in unterschiedlichen Intensitätsgraden flackernden Helligkeit zu bestehen. Ein halbfertiger Organismus, sich zusammensetzend aus dem Wechselspiel von Strahlungen, die sich in brennpunktartigen Knoten vereinigen, um sich erneut zu verzweigen, zugleich an anderen Stellen abermals Bündelungen hervorzurufen. Ich weiß nicht, was das sein könnte, aber oder was daraus entstehen soll. Ich weiß aber, dass es ein Teil von mir ist. Oder besser ausgedrückt, ein Teil jenes Unbekannten, das in mir ist und zugleich in jedem anderen Ding dieser Welt. Ungeachtet dessen verstehe ich es, da ich sein Schöpfer bin. Ich verstehe es, so wie ein Schöpfer seine Geschöpfe versteht, als den sichtbaren Ausdruck seines Willens, welcher Gestalt angenommen hat. Beinahe bin ich versucht zu sagen, dass ich so etwas wie Liebe zu diesem Wesen empfinde, oder zumindest jene Hingezogenheit oder Verbundenheit. Gerne würde ich es vollenden, nicht aus Neugier, sondern aus dem Wunsch, es aus einem halbfertigen Dahindämmer zu befreien. Unverhohlene Lust kommt hinzu, es dieser Welt unterzuschieben, in ihre nach kartesianischen Koordinaten ablaufende Denkmaschinerie einzuschmuggeln wie ein Kuckucksei, um dann mit der stillen, heimlichen Freude des geliebten Voyeurs zuzusehen, wie der Fremdkörper in dem bisher so gut funktionierenden Getriebe knirschend und krachend Störungen hervorruft. Aber noch ist es nicht so weit. Irgendetwas hält mich davon ab, das Werk zugleich fortzusetzen. Mag sein, dass es Übervorsichtigkeit ist oder auch bloß Angst, durch unüberlegtes, übereiltes Handeln den positiven Ausgang des Unternehmens zu gefährden. Möglicherweise bin ich auch bloß ein Werkzeug unbekannter Einflüsse oder die Fortsetzung dieser Arbeit ist von meinem Willen völlig unabhängig. Nun sind sie knapp erst einen halben Tag alt, meine Aufzeichnungen von heute Morgen, und doch, wie merkwürdig überholt nehmen sie sich aus, wenn ich sie kurz überfliege. Ein halber Tag liegt inzwischen über meine Sicht der Dinge, aber meine Sicht der Dinge hat sich von Grund auf verändert, als wäre ein halbes Jahrhundert verstrichen. Ich bin weitergekommen, habe mich gewandelt, ich bin nicht mehr derjenige, der heute Morgen diese Zeilen in das Tagebuch geschrieben hat. Dabei hat alles schon unmittelbar nach Beendigung dieser Niederschrift begonnen. Danach jedoch überstürzten sich die Ereignisse, verfilzten und verschlangen sich. Ich glaube, dass ich das Geschehen nur dann überblicke, wenn ich versuche, mir eine streng chronologische Übersicht über den Verlauf des heutigen Tages zu verschaffen. Es ging bereits gegen Mittag, als ich mich von den Betrachtungen des Geschöpfes losriss und zum Ausgehen fertig machen wollte, mit einer Waschgelegenheit ist es in diesem Haus schlecht bestellt. Es gibt hier wohl Fischwasser in einem küchenähnlichen Raum im Erdgeschoss, aber eben nur kaltes. Der Hahn befindet sich oberhalb des Marmorbeckens, das wohl einstmals als Spülstein gedient haben mag. Ich wusch mich flüchtig und beeilte mich, der klammen Kälte, die dort herrschte, so rasch wie möglich zu entkommen. Wieder oben im Piano Nobile betrachtete ich mich in dem kleinen Rasierspiegel, den ich vorgestern gekauft hatte, und ich erschrak. Ich erschrak vor mir selbst, oder besser ausgedrückt, vor dem Gesicht, das mich aus dem Spiegel anstarrte. Gewiss, das Schminkweiß, das mich in den letzten Tagen aufgetragen hatte, haftete fest, und das kalte Wasser war nicht imstande, die dadurch entstandene Schicht auf meiner Haut zu lösen. So einfach wäre die Erklärung, und doch war tatsächlich alles ganz anders. Hatte, war es mir nicht so sehr aufgefallen. Vielleicht deshalb nicht, weil ich die Prozedur des Schminkens bewusst über mich hatte ergehen lassen. Ich war da gesessen und hatte damit gerechnet, dass ich danach anders aussehen würde. Eben als Pirat maskiert. Heute Mittag, aber war es ein jähes Erkennen gewesen. Ein abgrundtiefes Erschrecken darüber, dass sich ein anderer geworden bin. Die schon Tage alte Schminke, über die es bereits in zwei Schichten aufgetragen, hat es sich in meinem Gesicht festgefressen. Schwarze Windschatten waren verschmiert und bildet mit dem umgehenden Schminkweiß tiefe, graue Schatten in den Augenhöhlen und auf den Wangen. Nein, das war nicht ich. Das war nicht ich, der mit der Dunkelung des Spiegels erblickte. Das konnte ich nie gewesen sein. War ich vorher jedoch überhaupt gewesen? Konnte es nicht vielmehr so sein, dass das keine Maske, sondern mein Gesicht war, mein wahres Gesicht? Setzte Musik ein und zwischen dem verbitterten noch hervor, wand sich ein mit hell schleiernd verhülltes Wesen. Stieg in einer Wolke in einem dunkel sternenübersäte Höhen. Doch bald verblasste die Erscheinung und wir blieben. In der undurchdringlichen Finsternis des Raumes. Plötzlich kam Wind auf. Schwarze, durchscheinende Schwaben wehten im ungewissen Schein, den sie zeitweise zu verdunkeln drohten. Immer intensiver wurde dieses Ineinander von Licht und Finsternis. Am Rande der Bühne tauchte eine Gestalt auf. Hermes. Er hielt einen Schlangen- und Wunden- und Heroldstab in der Hand. Schwarze Schleier wehten noch einige Zeit, ehe sie zu Boden sanken. Das Heulen des Sturmes hielt an. Inmitten dieses brodelnden Bodensatzes wurde ein gigantisches Ei sichtbar. Es zerbrach in zwei Hälften, denen eine Gestalt mit metallisch blinkenden Flügeln entschlüpfte. Und abermals wach malte dichter Rauch, verhüllte allmählich die Bühne. Blitze leuchteten durch die Wolken, man sah die Gestalt Eros oder den Demiurgen. Flügelschlagend, von zuckerten Flammen umhüllt, emporsteigen. Hermes, der das Geschehen beobachtet hatte, wandte sich kommentierend an das Publikum, während der Demiurg sich am flackernden Himmel, an dem sich apokalyptische Feuer zeigten, an seine zweifelhafte Schöpfung wagte. Hermes. Unendlich währte der Äonenlicht, bevor aus ihm hervorging Finsternis. Doch bald schon zeugte Licht mit Nacht und Wind ein Ei, denn alle waren sie nur eins, des Nus, des ungestaltigen Gestalten. Demiurg. So bin ich ohne Anfang, ohne Ende, zu oberst allumfassend bin ich doch, allein des Lichts der einzig wahre Gott. Denn nirgends gibt es eine außer mir. Er irrt, er weiß nichts über seine Herkunft. Doch niemals kann er wahres Licht sein, denn er schlüpfte aus dem Ei, gelegt von Licht. Von Nacht und Wind, so ist er bloß ein Gaukler. Nur ein beschränkter, dumpfer Gott, er ahnt nicht, dass er unvollkommene Welten schafft. Brenne, Nacht und Chaos. Wasser, Erde, das Feuer und der Nebel scheichen ewig. Noch während ich es denke, kehrt Gesetz und Ordnung ein, gelenkt von sieben Lenkern, die unerbittlich ihre Kreise ziehen. Gebären, kämpfen, sterben sollt, ihr in der Mitte zwischen Nacht und Licht. Denn ich als euer Licht der Höhe senke, euch meinen dunklen Schatten in die Tiefe. Nun komme, Sauron, dass du Wächter werdest, an meines Reiches Grenze erster Pforte. Verding dich, Niu, werde Herr der Geister, der Quellen, Flüsse und der Wissenschaft. O lieber, zeige dich, du grüner Dämon, in den Metallen reife Frucht der Geilheit. Befahre Samit, schweren Herrscher du, in deiner Barke strahlend Himmelsbahne. Du roter Dämon, Erik, steige auf, entfache Aufruhrs, Rumors und des Streits. Erscheine weh, du Hüter alter Weisheit, du Herr der Tempel und geheimen Kulte. Vollende du die Kreise, ferner Kevan, Gestankes schwarze Quelle, Herr des Bleis. der Weltbild auch, das einen festen Platz einnahm, was von der allgemeinen Mehrheit als nicht existent verworfen wurde. Mir scheint es, als hätten sich jene Narren bis an die Grenzen vorgewagt, wo das zeitgenössische, empirisch erfahrbare, eben rationale Wissen endete. Doch das genügte ihnen nicht. Irgendeine Ahnung sagte ihnen, dass es dahinter noch etwas geben müsse. Und als sie erkannten, dass der bloße Verstand nicht mehr ausreichte, um ihre abenteuerlichen Geistreisen noch mehr ausdehnen zu können, nahmen sie ihre Fantasie zu Hilfe. Im Laufe der Zeit müssen sie schließlich der Faszination, die von diesen fremden, unbekannten Gebieten ausgegangen sein mag, erlegen sein. Denn immer wieder überschritten sie die Grenzen dessen, von dem die Mehrheit der Menschen behauptete, dass es die einzig erfahrbare Realität wäre. Und was sie dort in jener Anderswelt sahen oder erlebten, davon kündeten sie in ihren Schriften. Und diejenigen, die nicht bereit gewesen waren, mitzukommen, lasen dann diese fantastischen Reisebeschreibungen, begeisterten sich daran und erwogen ernsthaft, eines Tages eine ähnliche Reise zu unternehmen. Oder sie nahmen diese Schilderungen kopfschüttelnd zur Kenntnis. Sie lehnten das, was sie darin erfuhren, ab und verspotteten diejenigen, die diese Bücher geschrieben hatten. Nannten sie Ketzer oder Narren, verfolgten oder vertrieben sie, setzten sie gefangen, machten ihnen den Prozess, folterten sie und verbrannten sie zuletzt auf dem Scheiterhaufen.